Werbung. Mein heutiger Werbepartner heißt Holiday Extras und ist der Marktführer für Reiseextras in Europa. Ihr wohnt nicht in der Nähe eines Flughafens und die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bereitet euch Sorge? Hierfür bietet Holiday Extras eine einfache und in meinen Augen perfekte Lösung an. Über das Online-Buchungsportal von Holiday Extras kann man vorab bequem und entspannt einen Parkplatz am Flughafen buchen und bietet euch auf einen Blick einen Preisvergleich für unterschiedliche Parkmöglichkeiten an. Am entspanntesten ist Valet-Parken. Hier gebt ihr das Auto direkt am Terminal ab und lasst es für euch von einem Mitarbeiter ganz in der Nähe parken. Bei eurer Rückreise steht euer Auto am Terminal wieder für euch bereit und ihr könnt auf den Transfer zwischen Parkplatz und Terminal verzichten. So holt ihr garantiert das Maximum aus eurem Urlaub heraus. Denn nicht ohne Grund lautet der Slogan von Holiday Extras: weniger Stress, mehr Urlaub. In den Shownotes dieser Folge findet ihr einen Link, der euch einen Rabatt von 10% für Online-Buchungen eines Parkplatzes am Flughafen gewährt. Klickt jetzt auf den Link in den Shownotes und sichert euch den 10% Rabatt von Holiday Extras. Ja, dann vielen, vielen Dank, Tim Breker, Dr. Tim Breker. Du bist ein deutscher Gründer und du hast das Startup Vital gegründet, ein Startup, was ein Mehrweg-Pfandsystem für Essensboxen entwickelt hat. Oder habe ich das falsch beschrieben? Sonst korrigiere mich gerne, wenn die Produktbeschreibung falsch war. Du kannst gerne sofort loslegen.
Top. Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau richtig, ich bin Tim, einer der Gründer von Vital und wir betreiben ein digitales Mehrwegsystem, aber kein Pfandsystem. Das heißt, das Vital-System kann man sich besser vorstellen als Bibliothekssystem, denn Endverbraucherinnen können mit der Vital-App sich so viele Behälter von uns ausleihen beziehungsweise von unseren gastronomischen Partnern ausleihen, wie sie gerade brauchen. Das ist auch komplett kostenlos. Und man zahlt dann nur, wenn man nicht die Behälter innerhalb von 14 Tagen irgendwo im System zurückgibt. Das heißt, es gibt keinerlei Pfand im System. Wenn man sie nicht rechtzeitig zurückbringt, kauft man die Behälter. Aber die meisten Leute bringen sie zurück, zum Glück, weil das ist auch Sinn und Zweck unseres Systems. Und mit 99% Rücklaufquote und einer durchschnittlichen Rückgabedauer von weniger als 5 Tagen sehen wir, dass das eben auch gut funktioniert, dass die Leute das schnell und verlässlich zurückbringen.
Okay, verstehe. Und mich würde mal interessieren, wie kam es denn dazu eigentlich, dass diese Idee dahinter, das gegründet zu haben und auch wirklich zu sagen, das ist was, was dich wohl auch persönlich oder irgendwie bewegt hat, das eben zu entwickeln?
Ja, was mich persönlich schon ganz lange bewegt, ist im Grunde Unternehmertum zu nutzen, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen oder um Veränderungen voranzutreiben und gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Ich habe 2011 schon mal gegründet. Meine erste Gründung war eine gemeinnützige Firma, ein Franchise-Netzwerk für Schülerkioske, die von den 9- und 10-Klässlern betrieben wurden und im Grunde Unternehmertum und Wirtschaft an Jugendliche vermittelt haben und sie somit auf das Berufsleben vorbereitet haben. Und diese Verbindung von, sage ich mal, sozialer Wirkung oder jetzt auch nachhaltiger Wirkung mit Unternehmertum, das ist was mich total begeistert und antreibt. Und zur Vital-Gründung ist es gekommen, weil meine Mitgründer und ich bei der Boston Consulting Group als Unternehmensberater gearbeitet haben, immer selber mittags sehr viel Essen aus Restaurants mitgenommen haben, abends nochmal Lieferessen bestellt haben und dann eben im Teamraum vor einem Berg Verpackungsmüll saßen und relativ schnell verstanden haben, dass das eine wahnsinnige Ressourcenverschwendung ist, diese Einwegverpackung. Also man muss sich das mal vorstellen, das wird aufwendig produziert, häufig auch aus dem Ausland irgendwie nach Deutschland geschifft. Und dann benutzt man so eine Verpackung 30, 60, vielleicht 90 Minuten und danach wird es zu Müll und wird in aller Regel verbrannt. Und das können wir uns einfach nicht mehr erlauben, weil wir begrenzte Ressourcen auf diesem Planeten haben. Und da müssen wir smartere Systeme entgegensetzen, müssen wir Mehrweg viel bequemer machen, als es vielleicht in den meisten Köpfen aktuell der Fall ist. Und genau das machen wir mit Vital und genau. Sind da eben einfach ein Treiber, um von der linearen Wirtschaft hin zur Kreislaufwirtschaft zu kommen.
Okay, verstehe. Und diese Produkte als solche, also wie kam es, dass ihr quasi euch
ja, auch dafür entschieden habt. Also auch, es gibt ja ganz viele verschiedene Behälter, sage ich mal. Also ihr habt ja Kaffeebecher oder auch Pizza-Verpackungen. Also seid ihr da sofort quasi erst mit einem eingestiegen, sage ich mal, so einen Kaffeebecher, oder habt ihr sofort gesehen, gut, wir müssen verschiedenste Produkte anbieten?
Ja, unser Ursprungsprodukt ist wirklich so eine Lunch Bowl, kann man sagen, für Salate, Suppen, Bowl-Gerichte, Curries, egal was eigentlich oder fast egal was, sehr gut geeignet. Das war die erste Standardform, die wir hatten, 1250 Milliliter Fassungsvermögen. Und die Schale haben wir ausgewählt, weil wir einfach bei Kaufhof, glaube ich, damals eine Reihe an Tupperdosen gekauft haben, Mehrwegboxen, damit zu Gastronomiebetrieben gelaufen sind und gesagt, okay, in welche würdet ihr gerne euer Essen abfüllen und servieren? Was sagt euch zu? Was ist euch wichtig? Und haben so im Dialog mit der Gastronomie gelernt, worauf es ankommt und uns dann eben genau für diese eine Verpackung entschieden, weil die so flexibel einsetzbar ist in ganz unterschiedlichen Anwendungsfällen und für ganz unterschiedliche Gerichte. Und ganz lange sind wir auch auf dieser Mehrwegschale gefahren und haben unser Wachstum vorangetrieben. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo, genau wie du sagst, ne, die Leute auch nach Pizzabehältern gefragt haben, nach Kaffeebechern, nach einer unterteilten Schale, nach Sushi-Behältern etc. Und die haben wir dann Stück für Stück immer, wenn sozusagen die Nachfrage groß genug war, auch dann eingeführt ins System. Und heute ist es so, dass wir rund 20 Arten, also Verpackungstyp und Größe, rund 20 verschiedene Behälter haben, die im Vital Standard Portfolio sind. Das heißt, die kaufen wir ein, die teilen sich alle unsere gastronomischen Partner und alle unsere registrierten Kunden teilen sich die und können die im System nutzen. Und darüber hinaus haben wir aber auch noch rund 80 gastronomieeigene Behälter. Das heißt, das sind Behälter, die wir nicht gekauft haben, aber die genauso basierend auf unserem Bibliothekssystem von Konsumentinnen und Konsumenten ausgeliehen werden können. Das sind aber dann Mehrwegbehältnisse, die speziell von unseren Gastronomen gekauft und benutzt werden.
Ah, okay, verstehe. Und genau, weil das wäre mal eine Frage, die ich dann mal hätte. Das heißt, wenn jetzt, sage ich mal, ein Produkt von euch an einen Gastronomen ausgeliefert wurde und dann sozusagen das landet dann beim Endkunden dann am Ende, oder? Also, und die Person muss es dann zurückbringen an das Restaurant, und oder wie funktioniert das genau?
Ja, ganz genau. Also das ist immer die Herausforderung quasi bei dem Wechsel von der linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft, dass man in der Regel den Kreis schließt und eine Art Rücklauflogistik hat, dann Waschen oder Qualitätssicherung, bevor dann ein Produkt wieder genutzt werden kann. Und da kann man eben im Anwendungsbereich von To-Go-Konsum und Lieferessen sehr viel der bereits etablierten Infrastruktur nutzen. Das heißt, genau wie du sagst, die Kunden bringen in den allermeisten Fällen die Weifelbehälter zurück zu dem Gastronomiebetrieb, entweder wo sie selber ausgeliehen haben oder zu einem anderen, der genau die gleichen Behältnisse auch nutzen kann. Dort werden sie gespült und kommen direkt wieder in den Umlauf. Und
Okay.
um da sozusagen dieses Rückgabethema auch so einfach und bequem wie möglich zu machen, gehen wir eben auch weitere Partnerschaften ein. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Köln und Berlin arbeiten wir mit Lieferando so zusammen, dass man auch, wenn man über Lieferando bei Vital Partner Restaurants bestellt, dann seine Vital Behälter mit der nächsten Bestellung zurückgeben kann. Wir haben eine Kooperation mit Gorillas, die irgendwie super schnell Lebensmittel liefern. Wenn man dort in einer der großen deutschen Städte bestellt, kann man auch dort seine benutzten Vital Behälter abgeben und kriegt sozusagen ja, die Lebensmittel nach Hause und die Mehrwegbehälter abgeholt. Und das ist, glaube ich, genau der Weg, den Mehrweg gehen muss. Es muss irgendwie Spaß machen, das zu nutzen. Ja, da haben wir so digitale Lotterien und kann ich gleich gerne mehr zu sagen. Und es muss aber eben auch bequem sein. Und dieser Gedanke, die Behältnisse auch zurückbringen zu müssen, darf keine große Hürde sein. Und in dem Moment, wo man sich zu Hause oder im Büro abholen lassen kann, haben wir genau das geschafft. Und die allermeisten unserer Kunden bringen aber tatsächlich noch selber die Behältnisse zurück. Also rund 85% der ausgeliehenen Behältnisse werden auch dort zurückgegeben, wo sie ausgeliehen wurden.
Okay, verstehe. Und das heißt, dann gibt es keine, aber es gibt dann keine Verpflichtung in dem Sinne, dass es sozusagen, Also ein Kunde sozusagen was bestellt, eine Pizza, und die kommt dann in eurem Behälter, und dass er diese Box, also das muss das Restaurant dann quasi mit dem Kunden vereinbaren, oder besitzt das Restaurant auch dann eure Pizza-Verpackung, eure Pizza-Box, oder ist das quasi nur geliehen?
Das ist quasi nur geliehen. Also
Okay.
wir besitzen unsere Vital Standardbehälter. Die anderen Behälter, also sozusagen die anderen 80, die gehören schon den jeweiligen Gastronomen. Die können dann aber auch von Konsumentinnen und Konsumenten nur bei Locations dieser Gastronomen zurückgegeben werden. Und bei unseren Standardbehältern, die quasi überall zurückgegeben werden können, die besitzen wir. Und die Gastronomie zahlt dafür pro Benutzung. Also es gibt quasi in unserem Geschäftsmodell, zahlt man als Gastronom erstmal eine Mitmachgebühr, um anzufangen. Und dann zahlt man vor allem pro Benutzung je Verpackung. Und dadurch, dass jede einzelne Verpackung einen individuellen QR-Code hat und wie ein Buch aus der Bücherei dann quasi von der Bücherei, in dem Fall dem Gastronomiebetrieb, an den Kunden ausgeliehen wird, tracken wir auch jede Benutzung und können so über das gesamte System live und in Echtzeit sagen, wie viel Einwegverpackungsmüll wir einsparen. Und wir sehen eben auch oder jeder Nutzer sieht, was er persönlich eingespart hat. Und man sieht eben auch, wo man die ausgeliehenen Behältnisse zurückgeben kann und wie lange diese kostenlose Ausleihdauer noch geht.
Ah, okay, gut, dann kann man das darüber beobachten. Das ist super, super interessant. Ich finde es sehr spannend. Jetzt ist es ja so, also ihr habt das 2019 gegründet, das Startup, so wie ich es gelesen habe. Und dann kam ja quasi ein Jahr später die Corona-Pandemie. Und da ist es ja wirklich viel auch nach oben gegangen, was jetzt Lieferdienste angeht. Grundsätzlich haben die Leute von zu Hause bestellt. Natürlich war die Corona-Pandemie als solche ziemlich katastrophal, aber das Essensliefergeschäft angeht, sage ich mal, war es ja sehr interessant. Also hat das positive Auswirkungen auf euer Geschäft gehabt?
Absolut. Also die ersten 2 Wochen Corona-Pandemie waren der absolute Horror, weil sämtliche Gastronomiebetriebe mussten schließen, hatten geschlossen und wussten nicht, wie es irgendwie für sie weitergeht und hatten die pure Existenzangst. Und genauso hat es auch uns als Partner der Gastronomie betroffen, dass wir nicht wussten, was wir machen sollten. Und dann hat sich aber nach den ersten 2 Wochen relativ schnell herauskristallisiert, dass die Gastronomiebetriebe Essen zu mitnehmen und Lieferessen weiterhin verkaufen dürfen. Und viele haben dann eben also aus der puren Existenznot heraus genau das gemacht und auf diese Art des Geschäfts gesetzt. Und da waren wir natürlich der Partner und haben als eigenes Business auch wahnsinnig von der Corona-Pandemie tatsächlich profitiert, weil eben die Konsumentinnen und Konsumenten gemerkt haben, oh krass, ich hole mir wirklich Berge an Verpackungsmüll nach Hause, wenn ich regelmäßig Essen aus Restaurants konsumiere. Und gleichzeitig aber auch die Gastronomen gemerkt haben, ich mache jetzt mein komplettes Geschäft mit Mitnahme und Lieferessen. Ich brauche jede Menge Verpackung. Das kreiert krass viel Müll. Die sind teuer. Und ja, hier gibt es auch mit Weitel eine Möglichkeit, die günstiger ist als meine Einwegverpackung wirtschaftlich und die auch noch besser ist für die Umwelt, an welcher Blöde, wenn ich das nicht machen würde. Und
Ja.
da war sozusagen der erste große Wachstumsschritt, den haben wir genau durch die Corona-Pandemie auch im Jahr 2020 gemacht.
Okay, verstehe. Ja, und das war ja dann auch so, dass dann quasi, das habe ich auch so gelesen zumindest, war ja auch dann im Fernsehen, also bei der Höhle der Löwen, seid ihr, ist euer Produkt vorgestellt worden. Ich habe auch gelesen, dass Georg Kofler ist ja ein Mitglied da, auch investiert hat in euer Startup. Also ist das was für euch also total wichtig gewesen, auch also in dem Sinne Risikokapital an der Stelle einzusammeln, oder weil es ja da auch diese zwei verschiedenen Philosophien, sage ich mal, gibt. Ja, Startups, die sagen, wir möchten organisch wachsen, wir möchten gucken, dass wir jetzt möglichst schnell erstmal einen Umsatz generieren und dadurch dann ein bisschen Geld verdienen und dann gucken, ob wir dann weiter damit wachsen können. Oder man geht halt diese andere Schiene, wo man wirklich versucht, über Fremdkapital zu wachsen. Also, was war da so für euch die Philosophie irgendwie dahinter?
Genau, also für uns war bei der Gründung im Grunde schon klar, dass wir diesen Weg einschlagen müssen, Risikokapital aufzunehmen, weil einfach die Vision so groß ist, ne? Wenn es gibt wenig, sage ich mal, Standortvorteile, die wir in Deutschland haben. Und das Thema Nachhaltigkeit und insbesondere das Thema Mehrwegverpackung ist mit Sicherheit eins, da gibt es keinen besseren Ort in der Welt als Deutschland, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen und da sozusagen skalierbares Geschäftsmodell zu bauen. Gleichzeitig ist aber das Problem von Einwegverpackungsmüll natürlich ein globales Problem. Und das haben wir von Anfang an quasi zusammen gedacht, weil wir gesagt haben, wir wollen in Deutschland dem Markt, wo die Konsumenten und jeder sozusagen schon am erfahrensten ist mit dem Thema Mehrweg. Hier wollen wir das beste Mehrwegsystem der Welt entwickeln und dann aber global zur Lösung dieses Einwegverpackungsproblems nutzbar machen. Und dafür braucht man einfach wahnsinnig viel Geld. Und keiner von uns Gründern ist irgendwie jetzt superreich geboren oder so. Das heißt, für uns war klar, wir müssen externes Investment ja, fundraisen. Und genau das haben wir auch gemacht. Gleichwohl war es für uns gerade am Anfang wichtig zu sagen, hey, das, was wir uns vornehmen, das hat massiv Potenzial, aber es hat halt auch ein großes Risiko, ja, weil wir ganz viel lernen müssen, um wirklich das beste Mehrwegsystem zu werden. Und da haben wir gesagt, wollen wir am Anfang möglichst viel eigenes Geld erstmal investieren, möglichst viele Lernschritte machen, möglichst viele Grundhypothesen, die wichtig sind für unser Geschäftsmodell, validieren. Und erst wenn wir das geschafft haben, dann holen wir uns auch externes Risikokapital rein, weil wir natürlich ja nur ein Unternehmen haben. Das heißt, immer wenn wir Anteile von unserem Unternehmen verkaufen für Risikokapital, dass wir dann in Wachstum investieren, geben wir Anteile ab, verwässern wir selber und das kann man oder will man natürlich nicht irgendwie ewig machen oder man profitiert sehr stark davon, wenn der Wert der Firma dann am Anfang relativ hoch eingeschätzt wird von Investoren. Und deswegen haben wir am Anfang auch alle sehr viel eigenes Geld investiert, um genau sozusagen diese Kernhypothesen sind Benutzerinnen und Benutzer bereit, uns eine Payment-Info zu geben, um kostenlos Mehrweg nutzen zu können. Also genau dieses Thema, funktioniert ein digitales, fundfreies Mehrwegsystem versus einem Fundsystem, war eine wichtige Hypothese. Die zweite war, sind Gastronomiebetriebe in der Lage, die QR-Codes auf unseren Behältern auch irgendwie in der Mittagsrush Hour zu scannen. Ja, funktioniert das? Haben wir gelernt, ja, das klappt. Dritte, bringen Konsumenten das zurück und können die Gastronomen das spülen und wieder neu benutzen? Also funktioniert quasi dieser geschlossene Kreislauf. Haben wir gelernt, ja, funktioniert auch. Und dann hatten wir sozusagen das getestet, ohne wahnsinnig viel Geld ins technische Produkt zu investieren und konnten dann eben auch Investoren ansprechen mit der Gewissheit, dass diese drei Grundhypothesen erstmal zutreffen. Und deswegen war es auch sozusagen gut, da uns sozusagen zu positionieren bei den Investoren.
Okay, verstehe. Ja, es ist total spannend. Aber jetzt nur noch mal vielleicht als Beispiel, weil es für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch ganz interessant wäre, das mal zu verstehen und nachzuvollziehen. Also wenn ich jetzt mir eine Pizza bestelle, sage ich mal, bei der Pizzeria hier die Straße runter und die benutzen eure Mehrwegbehälter. Und ich kriege dann die Pizza geliefert in den Behälter und ich habe den dann quasi hier. Also ich bin auch nicht verpflichtet, den, sage ich mal, sauber zu machen oder so, sondern ich gebe den dann wieder, wenn ich nochmal eine Pizza bestellen würde bei denen oder wie würde das dann konkret funktionieren?
Genau, also du bist verpflichtet oder du bist nicht verpflichtet, den Behälter sauber zu machen, wenn du den innerhalb von 24 Stunden wieder zurückgibst. Wenn du ihn länger behältst, dann bitten wir dich, den sauber zu machen, also sprich einmal mit kaltem Wasser auszuwaschen. Ja, der muss nicht irgendwie professionell gespült werden, weil genau das passiert ja im Gastronomiebetrieb nochmal und das muss der Gastronomiebetrieb auch machen, weil er ja am Ende für die Food Safety quasi garantiert und dass das hygienisch einwandfrei gesäubert wurde, bevor er da sein Essen abgefüllt hat. Und deswegen ist es so, du bestellst, dann kommt so ein bisschen drauf an, ob du anrufst, ob du eine digitale Plattform benutzt oder ob du im Laden stehst. Aber im Grunde, wenn du nicht im Laden stehst, sendest du mit deiner Bestellung den sogenannten Liefertoken mit, also sprich es deine Vital-ID, die dem Gastronomen ermöglicht, den Behälter zu scannen und ihn auf dein Kundenkonto zu buchen, ohne dass du selber vor Ort im Laden stehst. Dann siehst du sozusagen den Container in deinem Vital-Account. Der Lieferfahrer bringt dir die Pizza. Du hast im Zweifel ja schon digital bezahlt.
Ach so,
Kannst
Moment,
die
also
Pizza genießen.
ich muss quasi als, also ich muss auch die App runterladen als Endkunde und
Genau, als Endkonsument braucht man die Vital-App. Wir haben auch die Möglichkeit, das System mit der Offline-Karte zu nutzen. Das geht aber sozusagen, also die musst du halt irgendwo im Laden kaufen. Aber
okay.
im Grunde, die meisten unserer Benutzer nutzen eben die Vital-App, super bequem, die erinnert dich an die Rückgabe, zeigt die Rückgabemöglichkeiten und so weiter. Aber die brauchst du, bevor du bestellst.
Okay, und ihr quasi, und ich lade mir die runter und dann weiß ich auch, dass das Restaurant quasi, da wo ich Pizza bestelle, dass die das nutzen. Oder ich bin damit
Ganz
dann
genau,
quasi darauf
ganz genau. Also
aufmerksam
kannst
gemacht.
quasi per Klick in der Vital-App siehst du alle aktuell 6.500 Partnergastronomiebetriebe. Und wenn du dann dort dir ein Restaurant in deiner Nähe ausgesucht hast, kommst du mit einem Klick entweder zu Volt, zu Uber Eats, zu Lieferando, wo du halt hin willst, oder du rufst direkt beim Gastronomen an
Ach
und
so.
bestellst telefonisch. Das geht auch.
Okay, das heißt, ich muss, also ich gehe erst auf die App, quasi auf eure App, und dann suche ich mir danach natürlich einen aus, weil mein Interesse ist es ja quasi, die Umwelt zu schützen und ich möchte ja weniger Plastikmüll, und dann so wähle ich danach die Restaurants quasi aus, die das anbieten, und kann dann gucken.
Ganz genau, ganz genau. Und das sehen wir auch, und das ist auch eins unserer Werteversprechen an die Gastronomiebetriebe, die bei uns mitmachen, dass wir ihnen neue Kunden bringen, weil es eben eine wachsende Anzahl an Endkonsumentinnen und Konsumenten gibt, denen das wichtig ist. Die sagen, die Convenience von irgendwie Lieferessen und Mitnahmeessen finde ich super, aber den Einwegmüll, der damit kommt, der geht für mich gar nicht. Und genau diese Menschen sind bei uns auf der Plattform und sagen dann auch, wenn ich irgendwie dann schon mein Takeaway oder Lieferessen genieße, dann mache ich das nur über Vital, weil da weiß ich, da kriege ich es dann ohne Verpackungsmüll ins Haus.
Okay, verstehe. Ja, absolut spannendes Produkt. Jetzt habe ich auch bei euch auf der Website gesehen, dass man auch, also sozusagen investieren kann als Crowd-Investor sozusagen ab einem Betrag
Konnte
von,
man, ja.
konnte man, ah, okay, ab
Genau.
einem Betrag von 250 Euro, also war es zumindest so, wie ich es gelesen habe, aber das macht ihr jetzt quasi nicht mehr, oder?
Nee, genau, das war sozusagen eine einzelne Crowd-Investing-Kampagne. Das war gegen Ende letzten Jahres, haben wir eben einmal Crowd-Investorinnen das angeboten, bei uns zu investieren. Das ist aber keine permanente Möglichkeit oder ähnliches. Und aktuell haben wir auch nicht eine neue Crowd-Investing-Kampagne geplant, sondern sind sehr zufrieden mit der, die wir letztes Jahr gemacht haben. Also wir haben insgesamt rund 2,8 Millionen von 1.700 Crowd-Investorinnen bekommen.
Wow.
Und das ist schon ein Riesenerfolg und zeigt auch die breite Unterstützung, die wir in unserer Gastro- und User-Community haben. Und von daher sind wir sehr dankbar für die Unterstützung und freuen uns oder sind stolz, so eine Community zu haben. Und jetzt arbeiten wir aber erstmal mit dem Geld und genau, dann wird man sehen, ob es irgendwann nochmal die Möglichkeit geben wird, bei uns zu investieren. Aber
Okay.
das ist jetzt aktuell für Privatinvestorinnen keine Option.
Okay, also das heißt für Zuhörerinnen und Zuhörer, die das spannend finden würden, das ist aktuell keine Option quasi, aber vielleicht in Zukunft auch
Genau.
absolut möglich. Okay, dann würde mich jetzt mal interessieren, also weil, oder zumindest ist es ja so, also es gibt ja also ganz viele Entwicklungen im Bereich Circular Economy, das ist ja ein großes Thema. Ich habe auch Leute, die ich kenne, die sich da wirklich, also bekannte Freunde von mir, meine Freundin zum Beispiel auch, die sich da intensiv mit beschäftigen. Aber es ist ja auch was, was noch nicht so richtig viel in der Breite manchmal angekommen ist, hat man das Gefühl, zumindest nicht in der Masse, oder ist da, hast du da einen anderen Eindruck?
Nein, ich glaube, diese Transformation von der linearen Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft ist enorm wichtig, zu Recht einer der großen Prioritäten der EU. Aber es ist auch nicht von heute auf morgen gemacht und es ist eine echte Herausforderung von im Grunde dem aktuellen Kontext, den gesetzlichen Rahmenbedingungen und allem, wirklich diese Transformation sinnvoll zu pushen mit erfolgreichen Geschäftsmodellen. Ja, und deswegen glaube ich, sind wir da mit Vital auf einem sehr, sehr guten Weg, weil wir eben eines der Geschäftsmodelle sind, die sowohl ökonomisch als auch ökologisch absolut Sinn machen. Ja, weil gerade bei den kurzen Distanzen, die man im To-Go-Konsum und Delivery Food hat, macht Mehrweg nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch ganz, ganz viel Sinn. Und dementsprechend sind wir da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und dann gibt es eben auch diesen Aspekt, dass das Weifelsystem auszeichnet, dass es einen direkten Draht zum Endkonsumenten und zur Endkonsumentin hat. Das heißt, wir haben aktuell über 500.000 registrierte Nutzer in der Weifel-App, denen wir helfen, nicht nur Einwegverpackungsmüll bei ihrem To-Go-Konsum zu vermeiden, sondern mit denen wir auch zirkuläres Verhalten oder Kreislaufwirtschaft dienliches Konsumentenverhalten einüben. Ja? Also sprich Verantwortung zu übernehmen für die Mehrwegbehälter, die man bekommen hat, die zurückzubringen. Das ist was unsere Konsumentinnen und Konsumenten lernen mit der White-Lab und was man dann auch auf andere Geschäftsbereiche, andere Anwendungsbereiche sehr gut übertragen kann. Also ich bin mir sehr sicher, dass auch im E-Commerce, in ganz vielen Anwendungsfällen, wo es eben ökonomisch und ökologisch sinnvoll ist, den Wechsel hin zu Mehrwegverpackungen geben wird. Und dementsprechend fördern wir da schon sozusagen die Adoption oder die Akzeptanz und die Begeisterung auf der Nutzerseite. Und gleichzeitig bietet unser Geschäftsmodell und das, was wir machen, auch die Möglichkeit, zum Beispiel unseren Herstellern, also sprich die Produzenten, die unsere Mehrwegbehältnisse produzieren, denen ermöglichen wir auch die Transformation in Richtung Kreislaufwirtschaft, weil das ist das Schöne am Mehrweg. Du bist quasi erstmal bei der Abfallhierarchie, bei der Prävention und dem Mehrweg, weil es fallen keine Einwegverpackungen an. Also werden Ressourcen gespart und die Mehrwegverpackungen werden immer wieder benutzt. Heißt, werden immer wieder Ressourcen gespart. Und dann hast du auch den Punkt, dass die Mehrwegverpackung am Ende ihres Lebens, dadurch, dass sie ja getrackt wird, wieder bei uns landet und als Mono-Waste-Stream quasi sehr gut recycelt werden kann. Und dann kann man da raus, jetzt aktuell geht das noch nicht aus verschiedenen Gründen, aber de facto kann man sehr gut daraus wieder neue Schalen, neue Essensbehälter machen. Und das ist genau dieses Kreislaufsystem, was wir ermöglichen und wo wir auch unseren Produzenten ermöglichen, nicht nur uns einmal das Material, also die Schale zu verkaufen, sondern die dann auch, also warum verkaufen die uns das Material? Wir wollen es eigentlich gar nicht. Wir wollen die Schale als solches irgendwie 200 Mal nutzen, bis zum Lebensende und dann das Material wieder zurückgeben. Das heißt, die verkaufen uns nicht mehr einmalig eine Schale, sondern werden pro Benutzung unserer Schale zum Beispiel auch bezahlt, ähnlich wie wir das ist. Solche Modelle können wir eben mit unseren Produzenten umsetzen, sodass wir auch deren Geschäftsmodelle, die bisher eigentlich sind, ich verkaufe es einmal, danach ist mir egal, was damit passiert, die transformieren wir hin in, ich stelle die Schale zur Verfügung, die ich produziert habe, verdiene an der Nutzung, an dem Wert, den diese Schale generiert, was ja viel mehr ist als der normale Verkaufspreis. Und dann kriege ich das Material wieder zurück, weil das gehört mir und ich kann wieder eine neue Schale draus machen und auch die Schale wieder monetarisieren. Und das ist, glaube ich, das, was so spannend ist, dass wir ja wirklich zu allen Richtungen, zu allen Partnern die Möglichkeit haben, diesen Wandel zur Kreislaufwirtschaft mitzugestalten und auch ja zu beschleunigen.
Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch, sollte eigentlich das Anliegen von allen sein, da weiter dran mitzuarbeiten, dass wir da ultimativ hinkommen, dass wir das auch, weil es ja letztlich auch Wirtschaftswachstum bedeutet, was ich glaube, das ist ja auch was, was Menschen, glaube ich, verstehen müssen, dass sozusagen das nicht bedeutet, dass es weniger gibt, sondern dass es eigentlich mehr und auch bessere Produkte gibt und dass es am Ende mehr von allem gibt. So ist meine Einschätzung, weil prinzipiell die Produkte, die ihr verkauft oder die verleiht oder vertreibt, sind ja auch ein qualitativer Schritt nach oben, als wenn ich jetzt einen Pappkarton für meine Pizza bekomme zum Beispiel. Also es ist ja so physisch als Produkt ja schon mal was Besseres und dementsprechend
Absolut. Also die
interessant.
Qualität ist deutlich höher, das Essen kommt wärmer bei dir an, du kannst irgendwie das Essen, also wenn du nicht aufisst, nochmal einfrieren und danach irgendwie mit der Mikrowelle wieder warm machen. Es gibt ganz viele Qualitäts- und Funktionsvorteile, die dir Mehrweg bietet. Und da wird es auch in Zukunft noch viel mehr geben. Und deswegen bin ich da ganz bei dir. Die Qualität der Produkte wird steigen, je besser wir darin sind, eben Mehrwegkreisläufe zu nutzen, weil dann auch die Herstellungskosten auf die einzelne Nutzung runtergebrochen nicht mehr so einen hohen Impact haben, ne? Weil das ist das für Einwegverpackungen, das ist ja sozusagen das massive Problem, dass sie relativ günstig herstellbar sind und deswegen auch relativ günstig zu nutzen sind, weil eben externe Effekte einfach von der Gesellschaft getragen werden, ja, weil wir eben Abfallgebühren und so weiter zahlen und damit dann das Gefühl haben, es ist auch in Ordnung, die wegzuwerfen.
Verstehe, definitiv. Ich hätte jetzt nochmal eine Frage, was mich interessiert ist, weil ihr müsst ja auch quasi Kunden finden. Also eure Kunden sind ja Restaurants und Lieferdienst oder Restaurants, die Essen ausliefern. Wie schwer ist das manchmal oder ist es schwer oder einfach, sagen wir es mal so, Unternehmen davon zu überzeugen oder kommen die auch eher auf euch zu? Müsst ihr aktiv rausarbeiten im Vertrieb, weil ich denke, dass es viele Unternehmen ja wieder noch nicht genau wissen, was es überhaupt ist.
Ja, also ich glaube, das hat so mit der Firmenentwicklung eigentlich so eine tolle Wendung genommen, weil am Anfang war das ganz klar so, wir mussten aktiv rausgehen, wir mussten verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, zum Glück können Restaurants nicht weglaufen, weil so konnten wir da jeden Tag vorbeigehen, bis sie dann endlich weiter eingeführt haben. Und das war ganz klar, dass wir das sozusagen so in den Markt gepusht haben. Mit der Ausstrahlung in der Höhle der Löwen zum Beispiel gab es natürlich ganz viel Aufmerksamkeit für das, was wir machen. Das heißt, da kamen dann schon auch ganz viele Inbounds. Ja, gerade durch die Corona-Zeit haben sich ganz viele damit beschäftigt. Das heißt, auch da wieder Riesenschwall an Inbounds. Mittlerweile ist es so, dass ab Januar 2023 ist es verpflichtend für Gastronomiebetriebe auch Mehrweg anzubieten für viele Produkte. Das heißt, auch da ist es jetzt wieder der Fall, dass Gastronomiebetriebe auf uns zukommen und sich eben gemeinsam mit uns diesem neuen Gesetz stellen wollen. Und dementsprechend, wir haben natürlich ein Sales-Team, weil als Startup wollen wir wachsen und das kann uns nicht schnell genug gehen. Das heißt, wir machen weiterhin auch aktiv Sales, konzentrieren uns da auf die großen Städte, Kantinen, Key Accounts, Kentucky Fried Chicken und Co. Also das, was sozusagen wirklich uns große Schritte voranbringt. Aber wir freuen uns genauso über jeden Gastronomiebetrieb, der auf uns zukommt und sagt, hey, ich will Teil dieser Mehrwegrevolution sein und gemeinsam mit euch Verpackungsmüll vermeiden.
Okay, verstehe. Klar, es ist ja auch logisch. Ist es, oder ich glaube, ich sag mal so, also weil das ist ja, der Klimawandel ist ja da. Das ist ja was, was man nicht direkt leugnen kann. Und also was ist da, habt ihr oder gibt es da so eine Art Unternehmensphilosophie bei euch, wo ihr sagt, es ist auch ein Ziel von uns sozusagen, nicht nur Müll sozusagen, den Plastikmüll zu verringern, sondern eben auch was aktiv zu den Klimazielen beizutragen, dass eben der Klimawandel gestoppt wird.
Ja, absolut. Also ich glaube, dass der Nordstern-KPI ist schon die Verpackungsmüllvermeidung, weil wir das eben auch zählen können und weil wir hier ja auch dafür bezahlt werden, ne? Die Gastronomie zahlt uns ja im Grunde für jede Einwegverpackung, die wir vermeiden, weil sie uns für jede Benutzung unserer Mehrwegverpackung bezahlt. Das heißt, wenn wir das machen, was wir als Unternehmer tun wollen, nämlich irgendwie unser Umsatz maximieren, dann maximieren wir auch gleichzeitig unseren Impact. Und das ist genial. Das macht wahnsinnig viel Spaß, genau daran zu arbeiten. Und das ist so unsere Nordstar-KPI, vermiedener Einwegverpackungsmüll. Dadurch, dass das, was wir vermeiden, diese Einwegverpackung tendenziell sehr leicht sind, ja, vermeiden wir deutlich mehr Waste Volume als irgendwie Waste Kilograms, ja, oder so. Und deswegen sagen wir einfach, wir fokussieren uns auf die Anzahl Verpackungen als North Star KPI. Dadurch, dass das aber so ist, ist es zum Beispiel so, dass die CO2-Einsparung, mit der ganz häufig argumentiert wird, wenn es um das Thema Klimawandel geht, die ist auch positiv. Über den Lebenszyklus spart eine Waffelschale rund 30 Kilogramm CO2 ein. Also auch da erzielen wir sozusagen eine positive Wirkung. Die ist aber im Vergleich zu, sage ich mal, anderen Cleantech-Unternehmen jetzt nicht massiv hoch, ja, sondern bei uns geht es wirklich eher um das Thema Ressourcenschonung, weil es einfach nicht sein kann. Also die EU verbraucht jedes Jahr 2,9 mal so viele Ressourcen, wie der Planet ihr eigentlich zugestehen würde. Ja, und so können wir nicht mehr weiter wirtschaften. Das geht einfach nicht. Da kommen wir an die planetaren Grenzen. Das heißt, wir müssen die Ressourcen, die wir haben, deutlich smarter einsetzen, als sie in Einwegverpackungen zu stecken, die dann irgendwie verbrannt werden. Und das ist sozusagen unser Thema, wo wir auch dazu beitragen, den Klimawandel zu stoppen und einfach diesen Wandel zu mehr Bewusstsein, mehr Achtsamkeit und mehr Wertschätzung gegenüber den planetaren Ressourcen, das zu fördern. Und das können wir eben auf eine sehr gut messbare Art und Weise machen, weil wir jedes Mal sehen in unserem System, wenn jemand mit Weit in Einwegverpackung vermeidet.
Okay, verstehe. Ist es dann auch, oder weil es gibt ja also wirklich viele Startups mittlerweile in Deutschland, glaube ich. Also wenn man wirklich mal guckt im Internet, Portale, wo es wirklich Startups gibt, Übersichten, und es ist auch total spannend, weil man, wenn man mal so durchstöbert, also was für verschiedene Geschäftsmodelle es mittlerweile gibt, insbesondere im Bereich Circular Economy, ist es wirklich also eigentlich erstaunlich. Weil es wahnsinnig vielfältig ist eigentlich dieser ganze Bereich. Aber man manchmal das Gefühl hat, in Deutschland wird so viel noch geguckt auf ganz klassische Industrien einfach. Da wird immer so stark unterschieden. Da gibt es ja die Automobilindustrie, und dann gibt es die, ich weiß nicht, noch Pharmaindustrie oder so, und dann, ich weiß nicht, Dienstleistungen. Aber so, ich habe das Gefühl, in Deutschland ist das noch so sehr, ist man da noch immer noch so ein bisschen zurückhaltend. Hast du auch den Eindruck, dass es so ist, dass da also die Gesellschaft manchmal so ein bisschen skeptisch noch ist, oder ist das was, was sich mittlerweile auch gewandelt hat?
Ja, also ich glaube, insgesamt ist schon, dass die Einstellung zu Unternehmensgründung und zur Startup-Szene hat sich positiv entwickelt in den letzten Jahren. Wir haben trotzdem noch nicht genug Startups, würde ich sagen, ja, weil wir müssen einfach ganz viel erneuern und auch ganz viel irgendwie neue Chancen durch Technologien und Co. nutzen, um sozusagen auch in der Weltwirtschaft und als Weltbevölkerung mit den limitierten Ressourcen unseres Planeten klarzukommen. Und deswegen glaube ich, geht da noch mehr. Ich glaube, das, was man grundsätzlich immer oder häufig sieht und was wir eben auch natürlich merken, ist, dass erstmal Veränderungen oder Verhaltensveränderungen, das sind grundsätzlich erstmal Herausforderungen. Ja? Also Menschen mögen ihre Angewohnheiten. Ja? Und deswegen ist auch ein wichtiger Teil unserer Arbeit mit Gastronomiebetrieben, zum Beispiel über Gebühren für Einweg, die unsere Partner einführen, dass sie sagen, klar, du kannst, Mehrweg ist bei uns der Standard, du kannst dir das hier kostenlos in Mehrweg mitnehmen, aber wenn du eine Einwegverpackung möchtest, dann zahlst du 50 Cent extra. Ja, und so arbeiten wir daran, dass der Kunde nicht mehr überlegen muss, A, was will ich überhaupt essen und B, in welcher Verpackung will ich das haben, sondern nur noch darüber nachdenkt, was will ich eigentlich essen, so wie es eben bisher auch ist, und es dann standardmäßig in Vital bekommt. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass menschliches Verhalten zu verändern, Gewohnheiten zu verändern, das ist immer eine Herausforderung und da muss man sich ja smarte Ideen überlegen und dann auch gut umsetzen, um das zu überkommen. Und da bietet das Vital-System als digitales Mehrwegsystem eben die Möglichkeit, das wirklich messbar zu lernen und da gut auch zu experimentieren. Und da sehen wir, dass eben zum Beispiel so eine Einführung von einer Abgabe auf Einweg, die der Gastronom auch sozusagen im eigenen wirtschaftlichen Interesse einführt, weil alles, was er dann in Einweg verkauft, hat er 50 Cent Rohmarge mehr. Das ist einfach 50 Cent Gewinn quasi für den Gastronom.
Ja.
Und das macht natürlich wirtschaftlich Spaß und gleichzeitig weiß er, wenn seine Kunden aber auf Mehrweg wechseln, spart er Verpackungskosten. Das heißt, er kann eigentlich wirtschaftlich fast nur gewinnen und dementsprechend ist es auch eine Möglichkeit, um die Standardlösung in diesem Gastronomiebetrieb ist Mehrweg, für das andere musst du bezahlen und so wechseln auch Stück für Stück die Kunden eben auf die ressourcenschonende Mehrweglösung.
Verstehe, definitiv. Jetzt nochmal ganz kurz zu dir, nochmal als Hintergrund, weil das, glaube ich, auch spannend ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist ja hast eigentlich Unternehmensberatungshintergrund, so wie ich das zumindest gelesen habe im Internet, dass du bei der Boston Consulting Group Unternehmensberater warst. Hast du den Eindruck, dass viele Leute nach einem Studium der BWL oder so zum Beispiel im Master oder auch im Bachelor ganz klassisch jetzt sagen, auch junge Leute geben ganz viel, ja, Gründung wäre vielleicht cool, aber ist vielleicht doch zu risikoreich. Ich gehe mal lieber, bewerbe mich mal bei einer Unternehmensberatung oder bei einem klassischen Unternehmen. Also, dass es noch zu wenig Motivation gibt eigentlich für junge Leute, sich selbstständig zu machen. Also, oder wie ist dein Eindruck da?
Ja, also das glaube ich absolut. Ich glaube, insgesamt hat Unternehmertum irgendwie eine gute Reise jetzt hingelegt, seitdem ich irgendwie in der Schule war. Aber es ist immer noch so, dass es viel zu kurz kommt und gar nicht bei vielen Jugendlichen gar nicht existiert als möglicher Berufsweg oder als mögliche Karriere. Also ich habe die sozusagen Unternehmertum in den USA kennengelernt, wo mein Gastvater Serienunternehmer war und mich da irgendwie sozusagen aufmerksam darauf gemacht hat, dass man Unternehmertum eigentlich perfekt nutzen kann, um Dinge in der Gesellschaft oder in der Welt zu verändern. Und das hat mich super, super gereizt. Und dann mit meiner ersten Firma habe ich ja auch genau das gemacht, Wirtschaft und Unternehmertum in die Schulen gebracht, um einfach Aufmerksamkeit darauf zu lenken, was das für eine tolle Karriere sein kann. So, und da glaube ich, gibt es insgesamt noch zu wenig Vorbilder, noch zu wenig Aufmerksamkeit auch von der Gesellschaft. Ja, also deswegen glaube ich, ist zum Beispiel auch die Höhle der Löwen als Fernsehshow erfolgreich gewesen oder aus meiner Sicht irgendwie eine sinnvolle Sache, weil es Unternehmertum einem breiten Publikum präsentiert hat und tatsächlich auch dazu geführt hat, dass die Leute, die zuschauen, den Gründenden in der Show Erfolg gönnen. Ja, was auch irgendwie toll ist, weil das brauchen wir. Wir müssen da, glaube ich, schon einfach Leute, die gute Ideen haben, noch besser unterstützen. Und nur so können wir auch mit der Veränderung in der Welt Schritt halten. Und von daher würde ich das absolut mir wünschen, dass noch mehr Absolventinnen und Absolventen darüber nachdenken, eine Firma zu gründen. Hilft das sozusagen, vor einer Gründung auch in der Unternehmensberatung gewesen zu sein? Ja, mit Sicherheit. Ja, also jede Erfahrung, die man anderswo sammelt und dann ins Unternehmen mit einbringt, hilft. Gleichzeitig steigen natürlich auch die Opportunitätskosten. Wenn du dich einmal an ein Unternehmensberatungsgehalt gewöhnt hast, dann bist du wahrscheinlich nicht mehr so risikoaffin, wie wenn du irgendwie aus einem studentischen Lebensstandard kommst und gründest. Dann musst du halt mit deiner Firma erstmal weniger Geld einwerben oder weniger Geld verdienen, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Und von daher gibt es da, glaube ich, schon Pros und Cons quasi zum Zeitpunkt der Gründung. Aber ich kann das jeder und jedem nur empfehlen, wenn man mit dem Gedanken spielt, den Mut zu haben, es wirklich zu machen, weil die Lernkurve, die man als Gründer hat, auch wenn man sozusagen am Ende dann nicht das neue Einhorn baut, ja, die ist einfach wahnsinnig. Und das wissen mittlerweile zum Glück auch die Arbeitgeber zu schätzen, sodass das absolut ja, gewinnbringend ist in jeglicher Hinsicht.
Okay, klar, das ist nämlich, glaube ich, ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst, auch was zukünftig sozusagen angeht, was Leute, glaube ich, manchmal abschreckt, ist nur dieses, das zu gründen und dann zu schauen und falls es nicht klappen sollte, ob man dann wieder in den Arbeitsmarkt zurückfindet. Und das ist ja dann gegeben. Also in Deutschland hat man ja, glaube ich, genug Möglichkeiten, auf der einen Seite wieder einzusteigen, aber dann auch wiederum ermöglichen ja auch Unternehmen mittlerweile auch Freiräume, ich glaube, in der Beratungsbranche ist so, dass man auch so ein halbes Jahr frei nehmen kann über 3 Monate, um sich an vielleicht auch neuen Dingen auszuprobieren. Also Unternehmen selber ermöglichen ja dann mittlerweile auch Mitarbeitenden auch vielleicht in solche Gründungen zu gehen, oder?
Ja, also der War for Talent in Anführungszeichen, der herrscht. Ja, wir haben Fachkräftemangel. Das heißt, man braucht sich da keine Sorgen machen, nicht den Weg irgendwie zurückzufinden, wenn man irgendwie eine gute Ausbildung hat, dann braucht man da, glaube ich, keine Sorge zu haben, eine Gründung zu probieren. Ja, und von daher, ja, kann ich das, wie gesagt, nur empfehlen und freue mich auch, wenn immer mehr große Firmen ja Mitarbeitenden diesen Freiraum geben, sich da auszuprobieren und ja, das auch auf dem Weg unterstützen. Wobei man natürlich schon sagen muss, die meisten Unternehmen machen das, weil die Mitarbeiter das, also machen das schon aus Eigeninteresse, ja, und nicht unbedingt mit dem Ziel, dass der Mitarbeiter, den man irgendwie ja, dann lief oder so gegönnt von 3 bis 6 Monaten, dass der dann danach gründet und weg ist. Ja, sondern die machen das schon auch mit dem Ziel, dass die Leute natürlich weiterhin für das Unternehmen dann arbeiten und brennen und genau.
Klar, verstehe. Macht auf jeden Fall auch Sinn. Also aus Unternehmenssicht eher interessanter, wenn sie bleiben, auf jeden Fall. Aber jetzt nochmal, was Vital angeht. Also ist das für euch trotzdem auch, also habt ihr einen Expansionsplan, eine Art Strategie zu wachsen, auch in andere Märkte zu gehen? Also, weil ihr seid halt, wie ich sehe, in verschiedenen Ländern in Europa schon aktiv, also nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich habe ich gesehen und auch anderen europäischen Ländern. Also habt ihr einen Plan und wenn ja, ist das was, was man auch langfristig planen kann oder ähnlich?
Ja, also natürlich sollte man immer einen Plan haben, aber man sollte sich auch nicht wundern, wenn sozusagen man am Ende irgendwie davon abweicht, weil dafür ist Startup immer noch Startup und die Certainty, mit der man irgendwie Planungen machen kann, die ist überschaubar, insbesondere wenn man so wie wir irgendwie in einem komplett neuen Markt ist. Ja? Also in Deutschland ist es so, da ist Mehrweg bekannt bei den Konsumentinnen und Konsumenten, aber in ganz vielen anderen Ländern, wo wir jetzt auch aktiv sind, gibt es eben kein Flaschenpfandsystem zum Beispiel, was die Konsumenten schon kennen. Und dann ist es natürlich schon nicht ganz so leicht, da, sage ich mal, eine akkurate Planung zu machen. Gleichzeitig musst du einen Geschäftsplan haben, um auch sozusagen dich selber benchmarken zu können, ob du jetzt gegenüber Plan erfolgreich bist oder nicht und was vielleicht die treibenden Faktoren da drin waren. Wir haben einen ganz klaren Plan für die Strategie, also für die Expansionsstrategie, weil für uns von Anfang an klar war, Deutschland ist der beste Ort, um damit anzufangen und ist auch der beste Ort, quasi das Produkt oder das, was wir machen, zu perfektionieren. Aber dann wollen wir das Problem global lösen. Und das heißt, wir müssen, oder um diese Vision und diese Ambition zu erfüllen, müssen wir expandieren. Und das machen wir auf zwei Wegen. Zum einen, genau wie du gesagt hast, wir haben eine Tochtergesellschaft in Frankreich, aber genauso haben wir auch eine Tochtergesellschaft in Österreich oder in UK. Das heißt, wir machen das einmal teilweise selber. Und dann zum anderen Teil bieten wir aber auch eben Vital als Franchise-Lizenz an. Das heißt, wir haben in Irland, in Norwegen, in Schweden, haben wir lokale Unternehmer, die im Grunde Franchisees sind von uns und unsere Marke und unsere Technologie nutzen, um vor Ort ein lokales Vital-System aufzubauen, was aber natürlich mit unserem System kompatibel ist. Also wir haben zum Beispiel auch ein Franchisee in Mexiko. Das heißt, du kannst dir jetzt in Mexiko eine Vital Bowl ausleihen und in Frankfurt am Flughafen zurückgeben. Ja, hast natürlich auch keinerlei Währungsschwankungen, sonstiges Risiko, weil es ein digitales System ohne Pfand ist. Und kannst das ganz einfach so machen. Und wir kommen dank der Franchisees eben auch unserer Vision weiter, dass jeder Konsument auf der Welt irgendwie ein Vital-Konto hat, um Mehrweg zu nutzen und Mehrweg auch bequem zu nutzen. Das heißt, zu wissen, sozusagen, wie viele Ressourcen er einspart durch sein Mehrwegverhalten etc.
Okay, verstehe, es ist ja total spannend. Das heißt also, man kann es wirklich. Und aber ist es dann, also, oder die Produkte als solche sind dann quasi, das sind aber alles dieselben Produkte im Kern oder auch mit demselben Logo und allem quasi.
Genau, Logo ist gleich. Die Produkte sind nicht alle immer hundertprozentig gleich, sodass du irgendwie alles, was du in Deutschland findest, auch in Mexiko findest und in Irland findest und so. Da gibt es schon durchaus, sage ich mal, ein paar kleinere Unterschiede. Aber der QR-Code ist quasi der gleiche, das System ist das gleiche und du kannst einen Cup, auch wenn er sozusagen anders aussieht, aus Norwegen kannst du auch in Deutschland als Cup zurückgeben.
Ah, okay, verstehe. Total spannend. Ist es, jetzt hätte ich noch mal eine Frage zu den Produkten und zwar zu der Produktionsweise. Also wie wird es produziert? Weil ich habe es nur, so steht es auf eurer Website, das ist ja also eine Art, ich weiß nicht, ich will nicht sagen Plastik, es ist eine Art, also ich weiß nicht, woraus besteht das Produkt als solches
Also,
und wie wird es produziert?
ja, also der Großteil unseres Sortiments ist schon sozusagen aus Polypropylen, also einem sehr gut erforschten Kunststoff, der auch sehr gut recycelbar ist. Unsere Lunch Bowls sozusagen der ersten Generation wurden in Holland gefertigt. Die zweite Generation, die jetzt vor allem auch seit diesem Jahr im Umlauf ist, die wird im Odenwald hergestellt. Und das ist uns schon wichtig, dass wir da irgendwie Wert auf qualitative Produkte legen, die irgendwie hier nah bei uns produziert werden und dann eben aber auch lange halten, damit sie eben jedes einzelne Produkt möglichst viel Einwegverpackungsmüll vermeidet.
Okay, verstehe. Das heißt, also ihr wollt schon zusehen, dass es da produziert wird, wo es auch verwendet wird in der Regel. Gibt es auch Ideen, wo ihr sagt, ihr möchtet es vielleicht selber produzieren irgendwann mal oder möchtet ihr das quasi auslagern dauerhaft?
Also wir sind jetzt nicht die Spritzgussexperten, ja, in dem Sinne, aber es ist tatsächlich so, dass der Wechsel jetzt von der ersten Generation Lunch Bowls auf die zweite Generation vor allem sozusagen von uns vorangetrieben wurde und wir auch in eigene Werkzeuge für die Spritzgussherstellung investiert haben, um eben alle Learnings, die wir wirklich, also klingt so doof, aber aus der Schale, die wir bei Kaufhof gekauft haben, ja, von einem holländischen Hersteller, mit der haben wir gearbeitet, 2, 3 Jahre und haben alle Learnings, die wir damit gemacht haben, aufgeschrieben natürlich und jetzt in die Entwicklung der zweiten Generation gesteckt. Das heißt, es ist jetzt das erste Mal eine Schale, die wir benutzen, die wirklich für diesen Mehrweg-Packaging-Use-Case perfektioniert wurde. Und dementsprechend haben wir da auch in eigene Werkzeuge investiert und lassen da jetzt unsere Schalen herstellen.
Okay, aber quasi, ob es irgendwann mal dazu käme, dass ihr sagt, möchtet wirklich komplett die ganze Wertschöpfungskette sozusagen internalisieren und sagen, das soll alles Vital sein, das ist noch offen.
Eher nicht.
Eher nicht.
Also, eher nicht. Nee, wir sind eher so die Tech-Plattform. Also wir verstehen uns als Betriebssystem für Mehrweg und stellen eben die Verbindung her von der Consumer Community hin zu den Nutzern, zu den B2B-Nutzern von Mehrweg. Und das sind jetzt im ersten Fall Gastronomen für den To-Go- und Delivery-Food-Bereich. Aber genauso können das auch E-Commerce-Anbieter etc. pp. Werden in Zukunft.
Okay, verstehe. Gut. Nee, aber das ist auf jeden Fall schon mal verstanden. Ist auf jeden Fall ein super spannendes Gespräch und ich möchte jetzt eigentlich nur noch zum Abschluss nur noch mal eine Frage stellen, die wirklich, ja, vielleicht wirklich noch mal darauf abzielt, zu sagen, also es ist ja ein super erfolgreiches Produkt schon, was ihr habt. Ihr habt wirklich, seid ja in ganz vielen Märkten schon aktiv und in Deutschland ist es ja auch schon durch die Decke gegangen und ich habe auch gelesen, Harvard Business Review hat schon zu eurem Unternehmen einen Artikel verfasst und verwiesen auf die USA und gesagt, warum gibt es das so in den USA noch nicht, schon noch nichts Vergleichbares, davon müsste man lernen. Also, was ist so deine Vision, sage ich mal, noch zum Abschluss für Weitel für die nächsten, ja, 5 bis 10 Jahre, sage ich mal?
Ja, ich glaube, die Vision ist genau das, was wir auch, als wir gestartet sind, als Vision ausgerufen haben. Wir wollen global die Plattform sein, die Mehrweg an die Konsumenten bringt, für die Konsumenten möglich macht und eben auch als Business Case für die B2B-Partner von uns. Und von daher gehe ich fest davon aus, dass wir in dem von dir genannten Zeithorizont auf jeden Fall nicht nur in Europa sind, sondern auch in Nordamerika. In Lateinamerika sind wir jetzt schon sozusagen mehr oder weniger gestartet über unsere Franchisees und Asien wollen wir uns natürlich auch vornehmen. Von daher ja, steht da auf jeden Fall oder grünes Licht für die Expansion. Und gleichzeitig will ich aber auch klar sagen, dass wir nicht die Augen davor verschließen, dass allein in Deutschland noch massives Wachstumspotenzial ist. Also wir haben im letzten Jahr 2,6 Millionen Einwegbehälter vermieden und in Deutschland werden jedes Jahr 13 Milliarden Einwegverpackungen weggeschmissen im To-Go- und Delivery-Food-Bereich. Und da wollen wir natürlich vor allem auch in Deutschland einen deutlich größeren Market Share erreichen und eben zeigen, dass das Mehrweg bequem nutzbar ist und auch der Standard wird Stück für Stück. Und da, glaube ich, wir haben uns schon so aus der allerkleinsten Nische jetzt sehr gut herausgearbeitet, aber haben natürlich auch noch ein bisschen was vor uns, um wirklich die Default Solution, die Standardlösung für To-Go-Konsum und Delivery Food zu sein. Und das ist, glaube ich, dann auch sozusagen das, was man nicht vernachlässigen darf und auch was Grund ist für unsere zweistufige Expansionsstrategie, dass wir eben ganz klar sagen, in unserem Heimatmarkt Deutschland müssen wir schon im Massenmarkt sein, ja.
Okay, verstehe. Ja, dann Tim, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ich fand es super spannend, sehr interessant. Und ja, ich wünsche dir und deinem Unternehmen auf jeden Fall alles Gute. Und ich hoffe, wir können uns in Zukunft vielleicht auch nochmal dazu austauschen.